Moin aus Hansburg im Norden von Hamburg. Hier ist die Kanzlei am Mikrofon. Das sind Dr. Britta Bradshaw, Rechtsanwältin, Notarin und Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Mareike Lehnhoff, Rechtsanwältin, Notarin, Fachanwältin für Erbrecht und ebenfalls Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Und unsere wechselnden Gäste. Mein Name ist Jan Paulik und ich stelle ihr Fragen, die ihr auch stellen würdet und Fragen, die ihr euch nicht traut zu stellen. Und damit fangen wir jetzt an. Also, wir wollen sprechen über Eheverträge. Wir haben schon über Eheverträge gesprochen in Folge 7.
Unbedingt nochmal reinhören, wer sie noch nicht gehört hat.
Da muss man weit runter scrollen. Folge 7. Wo sind wir denn jetzt? So ungefähr?
Irgendwo in den 80ern sind wir, glaube ich.
Ja, in den 80ern. Und eigentlich sogar noch weiter oben, weil die ganzen Special-Folgen zählen ja nicht in der Nummerierung. Also geht schon Richtung 100. Aber Folge 100, also die offizielle Folge 100, ne? Die machen wir schon so als Live-Podcast, oder?
Als Live-Podcast? Ja. Damit dann die drei Hörer, die uns sonst zuhören, sich dann draufschalten, oder was?
Ich frage schon mal Anja und Rüdiger, ob sie
also,
Zeit haben.
Also genau. als Veranstaltung, dann sind alle eingeladen.
Ja, cool.
So.
Machen wir.
Das wäre schon cool. Mit Zuschauern quasi.
Die passen ja hier rein in den Raum.
Eins, zwei, drei, vier, fünf, ja.
Dann sieht man mal, wie das wirklich abläuft.
Ja.
Weil man hofft ja, dass das alles nur so, ne, diese schlechte Vorbereitung alles so geschauspielert ist. Ne? Aber die ist ja wirklich der Fall.
Ich finde, so schlecht sind wir gar nicht.
Das ist total glamourös hier. So hinter der Kamera ist die Maske.
Und der Teleprompter. Dann,
genau.
Ja. Also, warum haben wir uns das Thema Ehevertrag jetzt irgendwie 4 Jahre später oder so nochmal vorgenommen?
Du wolltest das gerne.
Mich auch.
Ja, warum? Also, es muss man ja auch sagen, es war schon, glaube ich, eine ganz coole Folge. Ich glaube, kam gut an, weil das wussten wir ja nicht, was passiert. Es hat sich dann ja erst herausgestellt, dass wir so Verfechterinnen auf beiden Seiten haben. Es war sehr konfrontativ, auf jeden Fall und auf keinen Fall. Das soll nicht unser Thema sein. Es soll jetzt nicht die Ja- oder Nein-Frage sein, sondern was uns so ein bisschen zum Thema führt, ist so ein bisschen die Perspektive auf das Thema Ehevertrag, weil es ja doch immer häufig so, also das ist so mein Gefühl, Ehevertrag hat so einen Vibe von Stammtisch, ey, aber du musst noch einen Ehevertrag machen, weil sonst nimmt die dich nachher aus. So. Also es hat immer so ein bisschen dieses, irgendwie, da ist jemand mit viel Kohle und
ich
da
würde
ist
sagen, aber nicht unbedingt Stammtisch in einer Dorfkneipe, ne?
Nee.
Sondern?
Naja, schon eher Stammtisch, keine Ahnung.
In der Hansel-Lounge.
Ja, genau.
Ja, aber so. Es ist schon so dieses althergebrachte Bild von irgendwie, jemand macht halt irgendwie fett Kohle und die andere Person, die dann auch häufig noch eine Frau ist, die wird da letztlich möglichst übervorteilt in so einer Konstruktion. Und das ist immer so diese Perspektive. Und was wir mit dieser Folge vielleicht leisten können, ist, da einen anderen Blick auf dieses Thema zu geben, weil man kann ja unglaublich viel regeln in so einem Ehevertrag. Und meine These ist, und das wollte ich rausfinden mit euch, ist, dass das extrem viele Chancen auch bietet, ein Ehevertrag, für faire Regeln und auch dazu, um zum Beispiel Care-Arbeit, die geleistet wird einfach in der Familie, auch entsprechend zu berücksichtigen, zu kompensieren und so weiter. Darüber würde ich gerne mit euch sprechen. Langer Vorsatz jetzt.
Aber ich finde den Ansatz gut, den Blickwinkel mal tatsächlich oder die Perspektive zu wechseln. Weil, du hast völlig recht, es gibt so diese, das ist ja eher so althergebrachte Variante, der Mann, der Unternehmer, ne? Und dann haben wir da irgendwie die Gattin und die soll nichts kriegen. Und es ist aber tatsächlich ja so, genau wie du sagst, der Ehevertrag hat durchaus die Chance, bestimmte Dinge einfach auch zugunsten der, ich will jetzt gar nicht sagen der Frau, aber also der Partei ist auch schon wieder so blöd, ne? Also der Person zu regeln, die irgendwie ansonsten Nachteile hätte. So, es gibt ja immer dieses Stichwort ehebedingte Nachteile, aber das ist irgendwie was total schwer Griffiges. Aber gerade so dieser Aspekt der Care-Arbeit ist ja einer, der ansonsten ganz schwer zu berücksichtigen ist, weil dann würde ja auch, also ne, um jetzt mal so ein bisschen das zu beleuchten, also wenn dann der eine sagt, ja, also ist ja schön, dass du jetzt hier der Auffassung bist, dass du eigentlich ja, wenn du keine Kinder bekommen hättest, dann wärst du hier Vorstandschefin, ne, was hast du mal, Vorstandschefin von irgendwas, vom BMW, aber eigentlich wissen wir doch beide, dass das Blödsinn ist und dann so diese ehebedingte Nachteile rauszuarbeiten, ohne dass ich jetzt im Detail Familienrechtlerin bin, finde ich total schwierig. Mhm. Wenn man aber von vornherein sagt, wir sind uns einig, dass derjenige, der vielleicht zum Zwecke der Kindererziehung zu Hause bleibt, der irgendwie in Teilzeit geht, der da irgendwie zurücksteckt in irgendeiner Form, der soll eine Kompensation erhalten und ich überlege mir geschickterweise, wie soll die aussehen, dann ist das, finde ich, ein richtig guter Ansatz, einfach um auch diese Diskussion im Nachhinein zu vermeiden.
Genau das. Also gar nicht so richtig so als Waffe zu betrachten, sondern eher so als einen Schutzschirm für das Ganze. Vielleicht können wir es so ein bisschen systematisch durchgehen. Was würdet ihr sagen, was sind so Don'ts, sage ich mal? Also Dinge, die auf jeden Fall nicht dann, wenn man das will, auf jeden Fall nicht rein sollten in so einen Ehevertrag.
Naja, wenn man eine Regelung will, die individuell und fair ist, dann sollte man jetzt nicht den Standardentwurf nehmen, der irgendwie sagt, also wir verzichten, also wir, keine Ahnung, worst case, wir machen eine Gütertrennung, ein bisschen besser, wir gehen in die modifizierte Zugewinngemeinschaft, heißt kein Zugewinnausgleich bei Scheidung, aber eben bei Tod. Mhm. So. Also Ausschuss Zugewinn, so für den Fall der Scheidung, kein Unterhalt und kein Versorgungsausgleich.
Also Totalausschluss.
Also ein Totalausschluss, ja.
Damit erreicht man das natürlich nicht. Das ist auch nicht individuell. Das ist nicht auf die Mandanten dann zugeschnitten.
Das ist auch gegebenenfalls unwirksam.
Ja.
Ja, das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen. Sowas würde dann später auch so einer gerichtlichen Kontrolle dann unterfallen, ne? Wenn es nicht.
Wenn sich einer darauf beruft.
Ja.
Ne? Also wir versuchen ja darauf zu achten oder wir müssen ja darauf achten, dass der Ehevertrag in seiner Gesamtwürdigung keine zu sehr einseitige Lastenverteilung hat. Und das musst du halt irgendwie abbilden.
Ja.
Und wenn dann einer möchte, dass auf alles verzichtet wird, dann der andere das mitmacht und die Einkommens- und Vermögensverhältnisse unterschiedlich sind, da muss man halt ein bisschen aufpassen.
Ja, weil schon die Grundidee ist, dass wenn irgendwie quasi A verzichtet auf irgendwas, dass dann irgendwie B auch verzichten muss auf was. Also es geht schon um diesen in sich so einen Ausgleich herzustellen. Ist das schon die Grundidee dabei?
Nee, das kann man so pauschal nicht sagen. Also es geht eher tatsächlich um die Situation, in der sich die Eheleute befinden, also wirtschaftlich betrachtet jetzt, ein Stück weit um die Zukunftsperspektive. Also es macht einen Unterschied, ob ich die 55-Jährige und den 58-Jährigen in zweiter Ehe habe oder ob ich die 30-Jährigen habe, die sagen, wir bekommen noch Kinder, die Ehefrau soll dann zu Hause bleiben, aber sie verzichtet auf alles.
Ja.
Dann sind wir in einem Bereich der Unwirksamkeit. Mhm. Habe ich die 55-Jährigen und den 58-Jährigen, die verzichten wechselseitig auf alles, dann habe ich wahrscheinlich kein Thema der Unwirksamkeit.
Okay.
Ja, also es sind die Lebensverhältnisse, die Zukunftsperspektive. Und ich habe aber tatsächlich auch die Fälle, also ne, die althergebrachten Fälle habe ich relativ selten mittlerweile, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
Ich habe die oft, leider.
Tatsächlich? Ja. Nee, ich habe die eher nicht. Ich habe tatsächlich eher die Jungen, die sagen so, wir sind beide irgendwie berufstätig. Wir haben vielleicht beide schon ein bisschen Vermögen oder auch noch kein Vermögen und wir planen Kinder und wir wollen eine faire Regelung. Also die habe ich tatsächlich.
Nee, ich habe das durchaus noch oft, diese althergebrachten Fälle. Ich habe es jetzt ein paar Mal gehabt, erfreulicherweise, dass es sozusagen andersrum war, also mit auch jungen Frauen, zum Teil auch schwanger, da muss man immer so ein bisschen aufpassen beim Ehevertrag, die aber das Vermögen haben und die gerne vor der Ehe das ausschließen möchten. Sozusagen. Ja. Also dann muss ein bisschen so andersrum fallen. So langsam fängt das an, dass es nicht immer der Mann ist, der sagt, das soll alles ausgeschlossen werden, sondern es gibt auch durchaus Frauen, die sagen, ich möchte das nicht. Und wir müssen das irgendwie ausschließen, weil ich genug eigenes Vermögen habe. Aber diese althergebrachten Fälle habe ich auch noch ziemlich viel. Und die Leute dann davon runterzuholen, dass das, wie sich das vorstellen, eventuell in der Praxis nicht ganz so umsetzbar ist, ist manchmal nicht so einfach.
Naja, da seid ihr wahrscheinlich schon so ein bisschen im Dilemma, weil ihr seid ja auch letztlich dann so ausführend irgendwo als Notarinnen.
Du musst ja von diesen
Absichten.
Ja, aber
wenn die Absicht so ist, dann ist ja deine Wertung nicht entscheidend am Ende des Tages.
Naja, doch, die ist schon entscheidend. Ich muss ja sogar werten, weil ich mir einen Vertrag schaffen, der wirksam ist.
Okay, im, ja, in der Grenze der Wirksamkeit.
Ja, klar, ich kann ja nicht sagen, alles klar, machen wir alles. Und dann später hält der Vertrag nicht vor Gericht. Dann kannst du dir vorstellen, an wen die Leute sich wenden. Also, ja, unsere Wertung ist schon entscheidend.
Ja, das stimmt. Aber ich bin tatsächlich ein bisschen auch bei Jan, wenn du die darüber aufgeklärt hast. Also du kannst es ja nicht entscheiden. Du kannst ja nur dir die potenzielle Entscheidung des Gerichts vorstellen. Und da würde ich sagen, mein Fall, den ich gerade hatte, ne, der Ehemann hat Vermögen, die Frau hat nichts, die Frau bekommt die Kinder, die verzichtet auf alles. Das wird nichts, ne?
Nee, genau, so. Deswegen machst du es dann ja auch nicht.
Genau, da würde man, also das wäre so ein richtiger Extremfall. Aber ja, ich finde, es gibt ja viele Fälle, die sind irgendwie so dazwischen, wo man sagt, boah, da habe ich Schwierigkeiten. Mhm. Und dann, wenn die sagen, sie wollen das trotzdem, würde ich belehren und dann ist das so.
Ja, schon. Aber man hat ja schon, wie du sagst, ein Gefühl dafür, was man machen kann, wo man aber das Gefühl hat,
ja, das ist vielleicht nicht so. Ich finde es auch schwierig, zum Beispiel teilweise sehen die Fälle ja auch so aus, ne? Also ich kann mich an einen Fall erinnern, da hat die Ehefrau tatsächlich auf alles verzichtet, hatte aber gerade aus dem Verzicht des Versorgungsausgleichs, hatte sie einen totalen Vorteil. Mhm. Das sind dann auch so Dinge, die man dann irgendwie, finde ich.
Weil die Lebensumstände dann doch anders verlaufen sind, quasi später.
Nee, oder? Das war von vornherein schon klar.
Achso, das war klar.
War ja. Von vornherein klar, dass da sie profitieren wird, auch wenn es erstmal aussah wie so ein Totalverzicht, aber der Ehemann hatte keine Altersvorsorge. War selbstständig. Das muss man dann irgendwie alles so rausarbeiten, ne? Also ich finde, ein Ehevertrag ist tatsächlich auch relativ beratungsintensiv.
Total. Mach's aber ganz gerne mittlerweile. Und je mehr man macht, desto mehr kommst du irgendwie auch rein. Es gibt wahnsinnig viel Rechtsprechung dazu. Und wenn man sich da mal so ein bisschen mit beschäftigt, dann kann man die Leute eigentlich auch ganz gut an die Hand nehmen.
Jetzt waren wir ja quasi so ein bisschen so ganz auf dieser Seite, auf der wir gar nicht landen wollten.
Ja, stimmt.
Also, was sollten wir nicht tun? Aber ist natürlich wichtig, um diese Mechanik nochmal auch zu verstehen. Und wir wollen ja im Prinzip darüber sprechen, dass es Sachen gibt, die vielleicht durchgehen, doof gesagt, ja. Aber die wir vielleicht doch ziemlich wollen. Also wir wollen diesen Gestaltungsraum ja nach vorne irgendwie positiv sehen. Und da lass uns doch auf den Punkt mal Care-Ausgleich eingehen, weil das finde ich auch so mit den spannendsten Punkt eigentlich. Wenn irgendwie absehbar ist, dass es in so einer Partnerschaft zu einem Ungleichgewicht kommt, welche Mechaniken bietet da so ein Ehevertrag zu sagen, okay, ich versuche dafür Ausgleich zu schaffen? Positiv gedacht.
Also das ist im Grunde, was Mareike, glaube ich, oder du schon eingangs gesagt haben, dass man sagt, wir planen, keine Ahnung, wir kriegen jetzt unser erstes Kind. Der Plan ist, dass die Ehefrau die Arbeitszeit reduziert und dann könnte man entweder, weiß ich nicht, eine Rentenversicherung abschließen oder der Ehemann zahlt einen gewissen Ausgleich oder so für die Zeit. Das gibt es natürlich, kann man machen.
Ja, ich habe ein paar solcher Verträge. Da ist es tatsächlich so, also es gibt unterschiedliche Ansatzpunkte, ne? Einzahlung auch irgendwie in einen Fonds hatte ich mal. Das war eine Variante. Die andere Variante ist eine Aufstockung des Nettoeinkommens, die dann wiederum, also diesen Anteil hat die Frau dann bekommen und auch zur freien Verfügung und kann damit dann entweder auch investieren oder es nutzen oder was auch immer. Ich glaube, da sind ganz viele Modelle denkbar. Mhm. Das kommt sehr darauf an, wie die Mandanten aufgestellt sind. Also jemand, der schon aktiv irgendwie Fonds hat, also aktiv Fonds passt ja nicht so ganz, aber der irgendwie Fonds hat oder auch am Aktienmarkt aktiv ist, der wird ja eher in so eine Richtung gehen. Jemand, der sehr konservativ aufgestellt ist, der zahlt vielleicht in eine Rentenversicherung ein. Und jemand, der irgendwo dazwischen ist und irgendwie mit Anlage gar nichts am Hut hat, der macht das vielleicht in bar.
Ja, genau.
Aber das will ich noch dazu sagen, es ist immer noch nicht, also solche Regelungen sind nach wie vor jetzt, finde ich, nicht der Standard.
Relativ selten.
Genau, es ist eher so, dass man zumindest, wenn man so Eheverträge hat, dass aber so Aufweichungen gemacht werden beim Versorgungsausschluss und man irgendwie Regelungen findet, dass es keinen Unterhaltsverzicht gibt, sondern nur einen, der irgendwie gilt, wenn man keine Kinder hat oder für einen bestimmten Zeitraum, also bis zu einem gewissen Alter der Kinder nicht gilt. Also man ist eher noch, finde ich, also was so die Regelmäßigkeit angeht, eher so in dieser passiven Regelung, dass man eben bestimmte Ansprüche nicht ausschließt, sondern es für den Zeitraum bei den gesetzlichen Ansprüchen lässt. Ich finde aber diese aktive Regelung und dieses tatsächliche Gestalten finde ich eigentlich wesentlich charmanter, weil sich beide irgendwie vergegenwärtigen, was ist denn das eigentlich wert, wenn der eine das jetzt macht und wie bewerten wir das? Das finde ich eigentlich fairer, als das dann bei den gesetzlichen Grundsätzen zu lassen.
Ja.
Das stimmt, aber du hast natürlich die Problematik, wenn jetzt der Ehemann sich verpflichtet, keine Ahnung, 300 Euro jeden Monat in das ETF-Sparen der Ehefrau einzuzahlen, dann verliert er seinen Job beispielsweise und kann das gar nicht mehr leisten, dann hast du vielleicht da auch wieder ein Problem.
Ja.
Also es muss irgendwie gut durchdacht sein.
Ah, ja, jetzt kommen wir vielleicht ein bisschen weg von diesem Juristischen, aber vielleicht ist es ja auch gut, sich das abstrakt schon mal zu überlegen, weil das kann ja zum Beispiel so, das Beispiel ist ja vielleicht nicht schlecht. Also jemand hat jetzt eine gewisse Einzahlung auf einen Sparplan jeden Monat und du hast vielleicht das Gefühl, zum Beispiel jetzt als Frau, wenn ich aber irgendwie quasi ein Kind habe, kann ich das vielleicht nicht mehr mir leisten. Und dann zu sagen, ey, pass auf, die Idee ist, positiv nach vorne gedacht, aktiv, hey, das wird dann übernommen. Das heißt, das bleibt konstant. Das gibt nicht diesen Knick. Also ich sehe nicht in meinem Portfolio quasi diesen Knick, wo ich dann plötzlich nicht mehr meine Sparrate geleistet habe.
Ja, genau.
Das ist ja schon, das ist ja schon ganz geil eigentlich, ne?
Ja, klar.
So, klar, vielleicht sind wir nicht besonders praxisrelevant heute unterwegs, aber meine Idee wäre auch so ein bisschen zu inspirieren. Also zu sagen, hey, könnt man drüber nachdenken?
Genau,
also, kann man was bauen mit euch? Gewisse Regelungen, die vielleicht diese aktive Komponente haben. Also,
das finde ich auch. Allerdings, um nochmal so ein bisschen auch den Schwenk auf den Eingang dieser Folge zu machen. Letztlich, was man aber nicht kompensiert an der Stelle, auch mit so einer Regelung, ist natürlich tatsächlich so ein bisschen die berufliche Fortentwicklung, ne?
Ja.
So, also das kriegt man damit nicht weg. Also,
aber die kannst du sowieso nicht bewerten oder beziffern, nee, weil du es ja nicht weißt.
Genau, die kannst du total schwer bewerten und beziffern. Aber das ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, dafür habe ich jetzt 1:1 einen Ersatz. Aber gleichwohl finde ich, ist das irgendwie ein Lösungsweg, den man gemeinsam gehen kann, wo man sich gemeinsam was überlegt, wo man nicht auf das Gutdünken irgendeines Richters angewiesen ist, sondern irgendwie wissen alle, woran sie sind. Und das, finde ich, macht Eheverträge eigentlich ganz charmant.
Ja. Es hat ja auch sowas Konstruktives, ne?
Ja.
Also man sagt so, okay, weil man macht sich auch wirtschaftliche Fragen, wenn man irgendwie an Familienplanung denkt. Und dann kann man ja auch über solche Regelungen auch so eine Konstruktion bauen, dass man sagt, okay, so könnte es funktionieren. Guck mal, wir können es so und so ausgleichen und dann gibt es irgendwie ein gutes Gefühl, dass es irgendwie eine solide Basis ist. Also ja, das vielleicht kann man nochmal zusammenfassend sagen, also man könnte natürlich über so Ausgleichszahlungen nachdenken wahrscheinlich, dass man sagt, fix, so irgendwie ist immer was zu bezahlen oder hey, wir machen quasi so einen Vorsorge-Booster irgendwie und man zahlt dann irgendwie ein in den Sparplan oder in irgendwie ETF, was weiß ich. Das wären so die Möglichkeiten. Wie ist das mit, du hast das kurz angesprochen, Güterstand. Was sind da die Modi, die man quasi so wählen kann, die dann vielleicht auch irgendwie positiv aktiv nach vorne sind irgendwie?
Positiv aktiv nach vorne, ja. Okay. Also,
weil diese Trennung ist ja, das ist ja die fiese Variante dann, oder?
Gütertrennung.
Ja. Jeder hat so sein.
Nee, das finde ich nicht. Ich finde eigentlich, das ist die faire Variante.
Okay.
So, also so für den Fall der Trennung finde
aber fair denn für wen?
Ja, genau, das ist schon wieder so eine Frage, ne? Also es ist halt. Es ist immer wirklich. Ich kann das nicht anders sagen. Es gibt da keine pauschale Antwort für. Ja.
Und das ist okay.
Vergleich, ja. Aber wieder, 55, 58, Gütertrennung fair.
Ja.
Ja. Die haben irgendwie die Möglichkeit gehabt, stehen da, wo sie stehen. Und das wird sich wahrscheinlich aus eigenen Mitteln, oder nehmen wir meinetwegen 70 und 70, ja, dann ist es noch klarer. Das wird sich aus eigenen Mitteln vermutlich nicht mehr verändern. Der 70-Jährige wird nicht mehr durchstarten und die mega Karriere machen und deswegen ganz vermögend sein. Deswegen, und das auf Kosten des anderen 70-Jährigen tun, ja? So wird ja ein Schuh draus. Deswegen würde ich sagen, in dem Fall Gütertrennung völlig fair. Das kann natürlich bei den 30-Jährigen, die Kinder bekommen, wo der eine sich eben weiterentwickeln kann, der andere kann es vielleicht nicht so gut, weil er sich kümmert, solche Dinge übernimmt. Da kann das auch nicht fair sein. Aber da fällt es mir total schwer, da eine richtig gute Lösung für zu finden. Weil es gibt verschiedene Varianten. Du kannst sagen, wir machen Gütertrennung. Ja, also nicht rein Gütertrennung. Ich will da ein bisschen vorsichtig sein, weil nicht, dass die Leute jetzt alle Gütertrennung machen wollen. Das wäre jetzt auch nicht optimal. Aber Gütertrennung für den Scheidungsfall. Du kannst sagen, ich nehme bestimmte Vermögensgegenstände aus. Ja, einer hat ein Unternehmen, einer hat irgendwie ein Mehrfamilienhaus. Der eine nimmt das Mehrfamilienhaus aus, der andere das Unternehmen. Problematik dabei sind die Folgefragen, die sich stellen. Was ist denn dann, wenn ich aus meinem eigentlich dem Zugewinn unterliegenden Vermögen etwas investiere in Vermögen, was ausgenommen ist? Wer bewertet das? Wie findet man das raus? Das löst halt wahnsinnig viele praktische Probleme aus. Ansonsten wäre das vielleicht eine tatsächlich ganz gute Lösung. Aber da fällt es mir schwer zu sagen, was ist hier eine brillante Lösung, die irgendwie fair ist. Ich weiß nicht, ob du eine hast.
Nee. Das ist Einzelfall und es kommt immer auch auf den Blickwinkel an, für wen soll es fair sein überhaupt? Und soll es einen Ausgleich geben oder nicht? Ich finde das schwierig.
Ja. Also vielleicht tatsächlich sonst, wenn man sagt, man nimmt etwas aus, dass das irgendwie kompensiert wird. Mhm. So.
Das wollen die meisten aber nicht.
Nee, aber
also
das,
der Vorschlag, der stößt meist bei demjenigen, der kompensieren müsste, auf.
Ja, aber wenn man sagt, es hat jetzt den Wert, weiß ich nicht, so und so viel theoretisch. Und weil ich ja, ne, das ist ja wieder dann, wir sind auch dann so in dieser klassischen Rückenfreihalte-Argumentation, mit der wir uns ja immer beide ein bisschen schwer tun.
Ja, die ist auch schwierig.
Genau, und das passt irgendwie jetzt auch nicht zu dem modernen jungen Paar irgendwie, ne? Ja. So, was wir uns jetzt ja gerade vorstellen wollen. Aber das wäre vielleicht noch was, wenn man sagt, okay, du hast das Unternehmen und du baust das irgendwie auf und du kannst es aber nur, weil du dich entsprechend in anderen Themen weniger engagierst. Dafür hätte ich gerne irgendwie eine Form von Ausgleich. Aber den zu ermitteln, das ist, ich wüsste jetzt spontan nicht wie. Aber letztendlich ist man da auch ein bisschen auf Vorschläge von den Mandanten angewiesen. Ne? Mhm. Die haben ja teilweise, das darf man gar nicht unterschätzen, also gerade die Jungen haben echt gute Ideen.
Ja.
So, ob die jetzt, keine Ahnung, von Google kommen oder jetzt klinge ich wie so eine alte Frau, oh, ne? Also ob die dann Google befragt haben oder
das Internet.
Dieses Internet, denen das gesagt hat. Nee, aber die haben gute Ideen, sprechen mit anderen Leuten, sind vielleicht irgendwie, keine Ahnung, mit anderen Unternehmern in Kontakt, die dann sich solche Dinge überlegt haben. Und auch diese Entwicklung, dass man gezielt sagt, okay, es gibt einen Ausgleich für Care-Arbeit etc., die ist ja auch in der Entwicklung, die kommt nach und nach, und das habe ich mir auch nicht ausgedacht, sondern das sind dann ja häufig auch die Mandanten, die sagen, ey, wir haben uns Folgendes überlegt, und das muss man sich dann anschauen, ob das funktioniert.
Ja, so vom Grundgedanken, es kommt mir jetzt so in den Sinn, könnte man aber doch sagen, wir im Prinzip trennen wir die Sache, also wir machen im Prinzip diese Gütertrennung, eiskalt quasi, und gehen aber dann spezifisch auf einzelne Themen ein, wo wir sagen, da sehen wir aber Potenzial für Ungleichgewicht. Zum Beispiel Immobilie. Mhm. Könnte man doch so vorgehen, oder? Dass man sagt, ja, aber da haben wir eine Spezialregelung. Also wir sagen, an sich trennen wir das, aber für ein Haus, was eine gewisse Wertsteigerung erfährt, da gleichen wir aus quasi.
Nee, man macht es eigentlich andersrum. Man macht es eigentlich andersrum. Entweder man nimmt bestimmte Gegenstände aus,
ja,
oder man nimmt alles aus. Aber alles ausnehmen und bestimmte Gegenstände wieder reinnehmen, das ist unpraktikabel.
Warum?
Das ist mir so noch nie untergekommen irgendwie.
Aber ich finde die Idee nicht doof, weil es relativ klar ist. Wenn man sagt, okay, das ist jetzt, ich sehe noch nicht unbedingt den Anwendungsbereich.
Nee, ich auch nicht.
Weil wem gehört die Immobilie dann?
Wenn sie jetzt nur einem zum Beispiel gehört.
Ja.
Dann ist ja immer so ein Thema dieser Wertzuwachs, der dann 10, 20 Jahre später entstanden ist.
Ja, völlig.
Oder Ungleichgewichte bei der Zahlung von Tilgungsraten und so weiter. Das sind ja schon so dann Problemfelder, ne?
Ja, das stimmt. Aber auf der anderen Seite, jetzt mal provokant gefragt, wenn jetzt mal so eine Immobilie im Wert steigt, was habe ich damit zu tun? Also warum soll ich dafür einen Ausgleich kriegen? Ja, ist auch wahr, oder?
Ja, natürlich.
Also, verstehst du, was ich meine?
Ja, ja, es ist.
Das ist so der Anknüpfungspunkt, wo ich als letztes hingehen würde. Da würde ich, also auf die Idee würde ich wahrscheinlich tatsächlich, ich will das auch nicht, ne? Jemand, der das möchte, beide wollen das, alles fein, wunderbar. Aber da müssen wir über Praktikabilitätserwägungen sicherlich nachdenken, aber grundsätzlich okay. Aber das wäre jetzt so der letzte Punkt, wo ich ansetzen würde, weil ich wäre eher so bei Dingen, die, also aus meiner Sicht, die der Partner, vielleicht denke ich auch echt zu sehr aus diesem Rückenfreihaltemodus raus, aber also die der Ehegatte mehr hat, weil ich irgendetwas dazu hintenrum beigetragen habe.
Wahrscheinlich denke ich jetzt so antiquiert. Weil das ist doch, also häufig, ne, in diesen Scheidungssituationen ist das doch so ein großes Ding, ne? Problem. Immobilie, Wertzuwachs, ist illiquide,
ja,
Scheiße,
weil es, genau, weil es formell da reinfällt.
Ist so ein
Riesenproblem. Ja, aber das Problem ist eigentlich, wenn beide die Immobilie haben und einer möchte drin wohnen bleiben, dann hast du dieses Immobilienproblem. Ne? Der eine muss den anderen auszahlen, die Immobilie ist mittlerweile viel mehr wert, der kann das vielleicht nicht. Diese Probleme habe ich tatsächlich öfter.
Genau, aber du hast es tatsächlich, also die Sorge davor, ausgleichen zu müssen, die habe ich ja ganz häufig in den Überlassungsverträgen. Wenn die Leute kommen und sagen, ich will schon mal an meinen Sohn übertragen, aber wenn der sich scheiden lässt.
Ja, genau, dann will ich es
zurück. Und da ist das natürlich ein Thema. Aber das ist eben das Gesetz, das irgendwie sagt, du kriegst eben Zugewinn. So, aber deswegen wäre das jetzt aus der Perspektive, worauf habe ich denn vielleicht einen Anspruch, weil ich irgendwie was dazu beigetragen habe, wäre das jetzt das Letzte.
Ich glaube, du hast vollkommen recht, also du hast mich erwischt, weil ich ja wahrscheinlich zu zurückwärtsgewandt gedacht habe. Weil die Analogie wäre ja zum Beispiel, ich habe eine andere Form der Geldanlage statt der Immobilie. Ich habe einfach Aktieninvestment zum Beispiel. Da habe ich ein anderes Gefühl, weil es kann rauf und runter gehen. Da würde dann auch der Partner sagen, was habe ich damit zu tun? Also wenn es gut für dich gelaufen ist mit deinen Investmententscheidungen, ist es gut für dich gelaufen. Kein Ausgleichsanspruch, jetzt mal so emotional betrachtet. Bei Immobilien sind wir halt gewohnt, dass das nur so eine Richtung kennt, so aus der Vergangenheit. Deswegen sagen wir, ja, aber hey, das ist ja voll unfair. Was eigentlich, glaube ich, hast du recht. Warum? Ist nicht unfair. Also,
ja, aber der Zugewinnausgleich, also das Gesetz geht ja nicht von fair und unfair aus, sondern Zugewinnausgleich knüpft an den Vermögenszuwachs und nicht an die Arbeit, genau, die dadurch entstanden
ist. Genau, das ist ja klar. Aber die Frage ist ja, warum soll ich genau dafür jetzt mir im Ehevertrag den Zugewinnausgleich sichern?
Deswegen sage ich
ja,
das ist Quatsch.
Ist ja Quatsch.
Ja, habe ich doch gesagt.
Naja.
Ja, habe ich auch gesagt.
Ihr habt mich erwischt. lass uns noch auf einen.
Weil das ist ja der unsinnigste Teil des Zugewinnausgleichsanspruchs. Da habe ich ja wirklich nichts mit zu tun.
Ja, also ich bin überzeugt.
Danke.
Ich war da noch. Also ich habe mir so viel vorgenommen mit dieser Folge und dann bin ich selbst total zurückgefallen. Also ganz schlimm. Vielleicht noch ein Aspekt. So Selbstständige, aber auch Unternehmensbeteiligung. So dieser Aspekt ist ja auch immer so ein kritischer Punkt. Auch da kann es ja irgendwie zu großen Werten kommen, vor allen Dingen, die aber illiquide sind und so, also wahrscheinlich auch so ein Problemfeld. Klar. Wie kann man da vielleicht irgendwie so faire Regelungen konstruieren?
Naja, indem du die Wertzuwächse deiner Unternehmen aus dem Zugewinn rausnimmst. Oder überhaupt dein Unternehmen aus dem Zugewinn rausnimmst. Bloß immer, für wen
dann
ist das fair?
Dieses Rückenfreiheit.
Ja, das ist immer die Frage, für wen ist das fair? Das ist ja fair, ist ja kein objektiv definierbarer Begriff.
Ja.
So, die Ehefrau sagt, ich war immer zu Hause, während du in der Weltgeschichte rumgereist bist. Ich muss davon irgendwie auch profitieren.
Ja. Genau, aber das ist der Punkt, ne? Das ist der Unterschied zwischen dem Haus, was einfach nur mehr wert wird, und dem Unternehmen, was vielleicht mehr wert wird, weil ich an anderer Stelle weniger drin war. So. Und grundsätzlich klar, ne? Wir nehmen das ja meistens raus.
Ich will da nochmal auf dieses Unternehmensthema rauf, weil ich sehe diese Liquiditätsproblematik. Weil das halt illiquide ist. Ich habe da irgendwie so ein virtuelles Ding existiert irgendwie gar nicht so richtig. Also ich kann nicht eben bezahlen. Und ich könnte mich halt brutal streiten um den Wert. Das wisst ihr ja auch.
Mhm.
Weil gerade Unternehmen, dann heißt es, ja, aber ich bin ja Unternehmer und wenn ich das gar nicht mache, dann ist es ja auch gar nichts wert. Also müssen wir eigentlich ja null ansetzen. So, also kommen ja total absurde Bewertungsstreitereien zustande. Also könnte es ja schon Sinn machen zu sagen, ich habe da wirklich eine Bezifferung in der Abfindung, oder? Für sowas. Dass ich das irgendwie sage, hey komm, aber da musst du irgendwie von dem, was du dir jedes Jahr rausziehst, musst du halt XY abgeben. Könnte doch eine faire Regelung sein.
Also mein Fair geht auch in die Richtung.
Als zu sagen, ist einfach raus. Gucken wir nicht drauf.
Ganz ehrlich, das kannst du gerne rausschneiden. Mir ist das vollkommen klar. Mir geht es überhaupt nicht darum, ob das fair ist oder nicht. Also aus meiner Perspektive. Ja. Sondern darum,
Ich glaube, du bist auf einer anderen Ebene unterwegs. Es geht ja nicht, also es geht ja erstmal um deine Meinung jetzt. Es geht ja nicht darum, dass du da mit dem Mandanten sitzt und denen irgendwas sagst.
Ach so, meine persönliche Meinung.
Es geht um
Meinung.
Deine Meinung.
Meine persönliche
Meinung.
Und
wenn du jetzt dann überlegst, du überträgst das und denkst du, keine Ahnung, du hast da den Unternehmer, du hast da die zu Hause bleibt, so, dann kann man doch irgendwie sagen, was wäre denn deiner Meinung nach, als aus meiner Sicht jetzt erstmal objektiv nicht beteiligte Dritte,
ja,
fair.
Gar kein Ehevertrag.
Ah, da drehen wir uns im Kreis.
Dann sind wir wieder bei Folge 7. Nein.
Aber mit dem Aspekt, Dinge gestalten zu können, positiv, ohne romantische Aspekte. Wirklich.
Diese Pseudoromantik kann man nicht gebrauchen. Ja. Noch eine Schätzfrage schnell zum Schluss. Wie hoch war 2024 die Teilzeitquote bei erwerbstätigen Frauen in Deutschland?
Keine Ahnung. 70%.
70% haben Teilzeit gearbeitet?
Das ist ein bisschen wenig, sind ja auch alle drin, die keine Kinder haben. Also wahrscheinlich 55%.
45.
49 ist richtig. Wow. Oh. Ui, sind nah dran beide gewesen.
Trotzdem habe ich gewonnen.
Trotzdem hast du wieder mal leider gewonnen. Bei Männern sind es nur 12%.
Wie überraschend.
Ja, und deswegen, ich finde, es ist ein Thema. Also ich bleibe bei meinem Anfang von dieser Episode. Es ist ein Thema.
Ich bin deiner
Meinung. Und ich glaube, man muss da nicht hier mit dieser Pseudoromantik ran, sondern mit Fakten. So. Aber gut, ich danke euch.
Tschüss.
Ciao. Ciao. Vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Und solltet ihr eine Frage haben, die ich doch nicht gestellt habe, schreibt mir an fragen@kanzlei-am-mikrofon.de. Um keine Folge zu verpassen, abonniert unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleibt neugierig.